Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Mein Gast heute ist ein Mann, der in seinem Leben bis heute immer unterwegs war. Als Diplomat hat er die deutschen Farben mehr als 3 Jahrzehnte auf der ganzen Welt vertreten. Als Botschafter hat er gearbeitet, aber auch für die Vereinten Nationen. Er war der Bürochef von Joschka Fischer als Außenminister. Seit einem Jahr ungefähr ist er in Ruhestand und vielleicht ist das genau der Grund, warum er so eine ganze Stunde Zeit hat für uns heute. Martin Kobler, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Schreier.
Ja, ich grüße Sie. So eine Stunde Gesprächszeit ist jetzt wahrscheinlich einfacher zu bekommen als zu Ihrer aktiven Zeit, oder?
Ja, in der Tat, wenn man pensioniert ist, dann freut man sich sogar über solche Gelegenheiten, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Vielen Dank.
Tja, ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Um das mal zu sagen, Sie waren viel unterwegs in Ihren Diplomatenjahren. Zu Ihren Stationen gehörten Ostkongo, Libyen, Afghanistan, Pakistan. Die Frage, als ich mich auf Sie vorbereitet habe, war, ob Sie es gefährlich mögen in Ihrem Leben.
Nein, ich mag es eigentlich nicht gefährlich, aber die Gefahr ist natürlich Bestandteil des Berufes und das berufliche Schicksal hat mich irgendwie in diese Krisenregion verschlagen und ich muss sagen, das hat mir dort auch Spaß gemacht, weil man kann dort sehr viel bewirken und muss die Gefahr dann natürlich in Kauf nehmen, die es dabei gibt und die gibt es zweifelsohne, aber das ist jetzt nicht gerade das, was ich genossen hätte, aber muss natürlich auch vorbereitet sein, dass es gefährlich werden kann.
Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist nicht die schönste Verbindung, die die beiden gerade haben. Aber wir sind sehr glücklich, dass wir die haben, weil wir nämlich zwischen Addis Abeba in Äthiopien und Deutschland sprechen. Sie sind in Addis Abeba, weil Ihre Frau dort Botschafterin ist. Das heißt, allein dieser Fakt liefert schon mal viel Gesprächsstoff. Seit vergangenem Jahr im Ruhestand. Herr Kobler, nach so vielen Jahren der Arbeit, können Sie jetzt einfach nur genießen? Ist dieses nur genießen eigentlich schwer oder leicht für Sie?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist relativ schwer, nur zu genießen. Man bleibt natürlich immer in Verbindung mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, das ist völlig klar. Interessiert sich weiterhin für das Weltgeschehen, vor allem in diesen schwierigen Ländern, in denen ich war. Auf der anderen Seite ist es auch mal gut abzuspannen, denn die Tätigkeit ist anstrengend bei der UNO, aber auch im Auswärtigen Amt. Insbesondere diese Mission bei der UNO, das sind halt schon 6,5 Tagewochen und man ist ständig angespannt, sodass man eine Zeit der Erholung hinterher schon mal ganz gut genießen kann.
Wie sieht eine Erholung aus für Sie?
Nun ja, ich stehe morgens immer noch relativ früh auf und mache Sport erst. Ich bin Jogger, passionierter Jogger und mache das auch noch im Alter hier weiter. Man kann hier in Addis Abeba sehr gut laufen. Das ist ja eine Läufernation, ja, mit vielen Marathongewinnern. Es ist 2500 Meter hoch. Insofern stellt es natürlich schon Ansprüche, weil die Luft sehr dünn ist. Und ich lese jetzt viel. Ich habe eine ganze kleine Bibliothek dabei hier in Addis Abeba. Bin aber auch sehr viel im Land rumgekommen, natürlich vor Corona. Es ist ein wunderschönes Land mit atemberaubender Landschaft. Ich habe mich manchmal unter der Woche nur ins Auto gesetzt und bin hier durch die Lande gefahren, zum Wochenende wieder zurückgekommen. Das heißt Erholung für mich gerade, aber es ist dann auch manchmal genug mit der Erholung und man wünscht sich dann doch ein bisschen aktiver zu sein.
Dann erzählen Sie doch mal bitte, wenn Sie im Land unterwegs sind, vielleicht können Sie es uns näher bringen, dieses Äthiopien, so ein Bild machen. Wenn Sie die Tür aufmachen, was haben Sie vor der Tür? Wie sieht es da aus? Ist es laut? Ist es leise? Wie riecht es da?
Ja, zurzeit ist ja Corona, da ist der Verkehr etwas reduziert. Es dürfen Montagen nur die Autos mit geraden Nummernschildern fahren und an Dienstagen mit ungeraden Nummernschildern. Wenn man die Tür aufmacht, fällt einem vor allem die Armut auf. Die Armut der Menschen, die wirklich mit ganz wenig zurechtkommen müssen und jetzt auch noch durch Corona hier geschlagen sind. Auf der anderen Seite ist es eine herzliche Bevölkerung. Man fühlt sich willkommen, vor allem wenn man durchs Land reist. Man wird immer umringt von Menschen. Und das ist schon sehr schön, dass trotz der Armut doch diese Herzlichkeit auch noch da ist. Hm. Aber Addis Abeba ist eine Stadt, die natürlich das Schicksal der Großstädte teilt. Nicht so groß wie andere afrikanische Großstädte, aber doch sehr verschmutzt und mit viel Smog. Insofern ist diese Reduzierung der Autofahrerei gerade doch schon ganz gut.
Wenn man in Deutschland recherchiert über, wenn Sie Corona ansprechen, Corona Äthiopien, man kommt auf eine Zahl von 250 Fällen im Land. Ist das realistisch?
Nun ja, es wird nicht so viel getestet wie bei uns. Es wird sehr wenig getestet. Und wo nicht getestet wird, haben sie natürlich auch kein realistisches Bild. Aber Mein Lackmustest ist immer, dass ich die Bevölkerung frage, gibt es denn im Straßenbild mehr Beerdigungen? Denn das ist ja eine Sache, die sich nicht verstecken lässt. Ja, man kann die Zahlen vielleicht als nicht realistisch betrachten, aber alle Kollegen, alle Ortskräfte, alle Äthiopierinnen und Äthiopier, die ich so frage, sagen, nein, es gibt eigentlich nicht mehr Beerdigungen als sonst. Und Beerdigungen sind ja immer hier in diesem sozialen Gefüge Äthiopiens eine Sache, die das ganze Dorf angeht. Da sieht man das ganze Dorf dann auf den Friedhof gehen oder auch in der Stadt werden Zelte aufgebaut. Und das findet hier nicht statt. Das ist natürlich schon ein Indiz, dass es zumindest nicht mehr Tote gibt als sonst. Insofern spricht das schon dafür, dass Covid das Land bisher verschont hat.
Wie geht Äthiopien denn sonst mit Covid um? Also bei uns in Deutschland wird ja diskutiert über Homeschooling, Homeoffice. Es gibt wirtschaftlich schwierige Zeiten. Das Land ist an mancher Stelle zerrissen über Notwendigkeiten oder nicht. Wie ist das in Äthiopien?
Nun, es gab schon Ausgangssperren. Es ist auch eine Ausnahmeregelung hier. Die Schulen sind geschlossen. Sie werden jetzt wahrscheinlich wieder aufmachen. Die Grenzen sind geschlossen, vor allem zu Djibouti, ganz wichtig, weil Äthiopien ist ja ein Landlocked Country. Es hat keinen Zugang zu Meer, sodass die Waren, die ganze Versorgung des Landes über Djibouti läuft. Auch das ist schwierig bei geschlossenen Grenzen. Es geht natürlich der Warenverkehr hin und her. Aber das merkt man dann schon, dass es manchmal halt doch Knappheiten gibt in der Versorgung hier im Land. Ansonsten muss man natürlich sagen, viele afrikanische Länder sind natürlich geprägt durch Krisen und durch Ebola. Und sie haben eine Erfahrung in der Bewältigung solcher Notstände. Und das mag vielleicht auch ein Grund sein, wieso das Land bisher und überhaupt Afrika nicht so stark betroffen ist, wie das Europa und Amerika ist.
Ist das Ihr Eindruck, ja, dass diese Geschichte, diese Historie des afrikanischen Kontinents ihn, Resilienz ist, glaube ich, das Wort, ne, stärker gemacht hat?
Es ist, ich kann das schlecht beurteilen, aber wenn man die Leute sieht und die Kindersterblichkeit zum Beispiel in den afrikanischen Ländern, die ist ja um ein Vielfaches höher wie bei uns. Und wer, manche sagen, wer die ersten 2, 3 Jahre als Kind hier überlebt hat, ist natürlich auch ja, abgehärtet gegen manche Viren. Auf der anderen Seite gibt es hier viele TB-Fälle, Tuberkulose, Malaria, ist nicht in dieser Höhe, aber im Rest Äthiopien. Insofern sind die Menschen auch in der Weise physisch geschwächt. Aber diese Resilienz ist schon etwas, was vielleicht einer der Faktoren ist. Das andere, was mir immer auffällt, wenn ich die deutsche Diskussion verfolge und sie vergleiche mit der Situation hier, die Menschen können natürlich nicht separiert werden. Wenn in Slums oder Halbslums oder in den Dörfern, wenn da Tausende von Leuten auf engstem Raum zusammen sind, dann wird natürlich dann auch mehr angesteckt. Aber der soziale Zusammenhalt ist sehr viel besser, als er bei uns ist. Insofern kommt man auch über wirtschaftlich schwere Zeiten. Auch das ist ein Teil der wirtschaftlichen Resilienz, würde ich sagen. Es gibt ja Heuschreckenplagen. Da muss dann hinterher ist die Ernte leer gefressen und dann muss das Dorf natürlich auch schauen, wie es über die Runden kommt. Das würde ich als soziale Resilienz bezeichnen, was vielleicht auch mit ein Grund ist, dass Menschen halt mehr zusammenrücken und mehr zusammenhalten und schwierige Situationen halt besser bewältigen.
Herr Kobler, Ihre Frau Britta Wagner ist deutsche Botschafterin in Addis Abeba. Sie waren lange Botschafter, Diplomat. Wenn Sie abends zusammensitzen, Sie jetzt im Ruhestand und Ihre Frau noch aktiv, wie viel Politik, wie viele diplomatische Themen besprechen Sie denn? Ist das auch so ein Gespräch, wie wir es gerade führen?
Also das ist sehr, sehr häufig ein Gespräch, wie wir das gerade führen. Man kann ja abends hier jetzt auch nicht rausgehen. Es gibt ja kein soziales Leben mehr, keine Partys. Und dass man Kolleginnen und Kollegen trifft. Wir reden sehr viel über Politik, sehr viel über die internationale Lage, natürlich über Covid, aber sehr viel jetzt natürlich auch über afrikanische Themen. Wie das Land hier durch die Krise kommt, wie der neue Premierminister zum Beispiel, der den Friedensnobelpreis gekriegt hat, sich durchsetzt gegen die Opposition, Wahlen sind ja angedacht, ob die verschoben werden oder nicht, das sind natürlich ständige Gesprächsthemen. Aber ansonsten, wenn Sie fragen, wenn wir abends zusammensitzen, wir gucken uns gerade die Star Wars Serie nochmal an, das sind natürlich die Dinge, die man dann zu Zeiten von Covid nicht nur in Äthiopien, wahrscheinlich auch in Deutschland macht.
Ja, und schon ist er ein ganz normaler. Martin Kobler ist mein Gast heute im Gespräch. Viele Jahre deutscher Diplomat. Herr Kobler, es ging los in Jericho. Sie waren im Kongo, in Libyen, in Pakistan, in Afghanistan. Warum sind es eigentlich nie diese hippen Spots wie Washington, Canberra, Tokio und so weiter und so fort geworden, sondern immer diese Krisenregionen? Immer war Gefahr dabei.
Nun, die hippen Spots, wie Sie sie nennen, da gibt es, glaube ich, genug Kollegen, die sich dafür interessieren. Mich hat eigentlich von Anfang an immer mehr die herausfordernde Situation haben mich interessiert und weniger die großen Städte dieser Welt wie Paris und Washington. Das Auswärtige Amt hat ja immer jeden Lehrgang, ich habe ja in den 80er Jahren angefangen dort, in jedem Lehrgang sind zwischen 25 und 50 Menschen, die sehr divers zusammengesetzt sind. Da gibt es eben die, die sich für Paris interessieren, dann gibt es auch die, die sich für Krisengebiete der Welt interessieren. Das hat mit den Persönlichkeiten der Kolleginnen und Kollegen zu tun. Ich bin mehr auf der abenteuerlustigen Seite und wollte eigentlich schon immer deswegen auch zum Auswärtigen Amt.
Also am Ende sowas wie ein Helfer, also einer, der was wiederherstellen will. Ist das womöglich Ihr Antrieb?
Ja, das haben Sie ganz richtig erkannt. Ich finde, dass man an diesen Posten, an denen ich war, vor allem während meiner 7-jährigen UNO-Zeit in Afghanistan, im Irak, dass man sehr viel mehr für die Menschen machen kann, als man das in traditionellen Hauptstädten Europas machen kann. Dort pflegt man eben die diplomatischen Beziehungen. Man schaut, dass die Regierung gut zurechtkommt, dass Deutschland ein gutes Image im Lande hat. Hier geht es aber um Grundsätzliches. Es geht um Kämpfe, um Milizen, die wieder eingefangen werden müssen. Es geht um die humanitären Tätigkeiten, dass Menschen einfach nicht verhungern, dass das Essen dahin muss, wo die Menschen sind. Aber vor allem, dass die Menschen sich nicht so benehmen, wie sie sich manchmal in Kriegssituationen benehmen, nämlich Massenvergewaltigungen im Kongo, Kindersoldaten, Massaker, die stattfinden, und dass man da wirklich zielgerichtet reingeht und zumindest die Situation für die Leute ein bisschen erträglicher macht. Denn jedes Menschenleben, was gerettet wird, man mag ja viel Kritik an der UNO haben, an den ganzen Mängeln und einer mangelnden Effizienz, aber wir retten eben dann schon halt Menschenleben, haben Menschenleben gerettet dadurch, dass wir mit Militärs auch hier konfrontativ Situationen bewältigt haben, gekämpft haben und damit Dörfer geschützt haben und auch viele Frauen, viele Kinder da geschützt haben, dass sie nicht diesen furchtbaren, brutalen Attacken ausgesetzt sind, wie das zum Teil der Fall ist.
UNO-Sonderbeauftragter für den Irak, Sie waren Leiter der UN-Friedensmission im Ostkongo zum Beispiel. Sie haben das gemacht zu Zeiten des UNO-Generalsekretärs Ban Ki-moon. Können Sie mal beschreiben, wie diese Zusammenarbeit ist? Wie funktioniert die UNO an dieser Stelle? Also wir haben in Deutschland eine Kanzlerin, die ein Kabinett anleitet, die hat ihre Minister. Wie müssen wir das bei der UNO verstehen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Nun, bei der UNO ist die Situation so ein bisschen anders. Jede Mission, und im Kongo, wenn Sie Kongo ansprechen, hat 20.000, 25.000 Soldatinnen, Soldaten, aber auch Zivilpersonal. Die UNO-Mission hat immer ein Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Nicht so sehr von Ban Ki-moon, sondern des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das ist in der Regel allgemein gefasst. Also man kann sich da, wir nennen das Christmas Tree Mandate, manchmal ist sogar viel zu viel drin, es ist wie so ein Weihnachtsbaum, was man alles machen soll in Situationen, in denen Staaten zerfallen, ja, muss man praktisch die Staatlichkeit ergänzen oder manchmal sogar ersetzen. Und da gibt der Sicherheitsrat die Linie vor. Das Generalsekretariat Ban Ki-moon in New York, das ist unterstützend da für diese Mission. Und das ist ja das umgekehrte Schema, wie wir das im Auswärtigen Amt haben. Da gibt es eben das Auswärtige Amt und das gibt den Botschaften Weisungen. Da ist praktisch das Auswärtige Amt im Driver Seat, im Fahrersitz und sagt den Botschaften, was sie zu tun haben. Und dann gibt es das hin und her, wenn man mit einer Weisung nicht einverstanden ist oder so, dann wird natürlich diskutiert. Bei der UNO ist es ganz anders. Da ist die Mission im Kongo, im Irak die Hauptperson. Sie schlägt auch dem Sicherheitsrat vor, wie das Mandat geändert werden kann. Das ist natürlich der souveräne Sicherheitsrat, der das dann macht oder nicht macht. Man muss alle 3 Monate im Sicherheitsrat vortragen. Das sind zum Teil ziemlich schmerzhafte Sitzungen. Da muss man rechtfertigen, ob man das Mandat erfüllt oder nicht erfüllt und bekommt auch durchaus Kritik. So läuft das System da.
Und diesen Christmas Tree, den müssen Sie nochmal erklären. Einer ist ganz oben und nach unten wird es immer breiter. Ist das richtig übersetzt?
Nein, das sind mehr die Aufgaben, die breit gefächert sind wie so ein Weihnachtsbaum. Also stellen Sie sich einen zerfallenden Staat vor wie Libyen. Mhm. In dem mehrere Milizen kämpfen, in dem es mehrere Regierungen gibt. Und die Aufgabe ist dann praktisch, Staatlichkeit wiederherzustellen. Also der Begriff Failed State. Es ist kein Staat. Es fehlt Regierung, es fehlt Judikative, es fehlt Geld. Es gibt mehrere Parlamente, es gibt Milizen, die sich wieder völlig anarchisch gebärden. Und da sieht so ein Weihnachtsbaummandat, so ein Mandat des Sicherheitsrats eben so auf. Erstens, ihr in der Mission helft bitte, eine Regierung für das gesamte Land herzustellen, die Milizen zur Entwaffnung anzuhalten, die Waffen einzusammeln und zu zerstören, eine einzige Regierung, ein einziges Parlament und ein Rechtssystem wieder aufzubauen und die Wirtschaft anzukurbeln und die Zentralbank wieder ans Laufen zu bringen. Da können Sie sich vorstellen, dass da eine kleine Mission dann sehr oft überfordert ist. Mhm. Man muss sich dann eben das rausnehmen, was am vielversprechendsten dann ist und das dann auch rechtfertigen, dass man das gemacht hat.
Und dann ist das alles auch ziemlich gefährlich, denn da, wo die UNO arbeitet, da muss was verbessert werden. Sie sprechen von Menschenrechten in Libyen. Sind Sie einem Anschlag entkommen? Was hat das mit Ihnen gemacht zu wissen? Da wollte mir jemand das Leben nehmen. Das hätte auch schiefgehen können.
Nun gut, das war nicht das erste Mal. Insofern, Sie haben die Gefahr vorhin angesprochen. Man muss natürlich mit Gefahr leben. Der Missionsleiter hat seine Linie, die nicht allen passt. Natürlich, wenn man Islamisten bekämpft, muss man auch damit rechnen, dass Islamisten wieder sich gegen einen selbst stellen. Aber der Islamische Staat zum Beispiel, der damals in Libyen noch verbreitet war, der musste eben verschwinden. Wir reden ja mit Milizen, wir reden auch mit Menschenrechtsverletzern. Aber wir haben bestimmte rote Linien, wir haben nie mit dem Islamischen Staat geredet.
Martin Kobler, ehemaliger deutscher Diplomat. Herr Kobler, Sie haben also die Welt gesehen. Was haben Sie der Welt über Ihr Heimatland, über Deutschland eigentlich erzählt?
Nun, wir sind ja sehr oft in Situationen, vor allem während meiner UNO-Tätigkeit, wo Stämme gegen Stämme kämpfen, wo es sehr nationalistisch zugeht, wo es sehr tribal halt auch zugeht. Und da habe ich den Gesprächspartner dem immer gesagt, dass ich eigentlich überzeugter Schwabe bin. Ich bin in Stuttgart geboren. Das ist auch bei uns natürlich jetzt über die Jahrhunderte überhaupt nicht mehr so akut, dass wir doch eigentlich auch ziemlich tribal organisiert sind. Bei mir zu Hause hat es zum Beispiel immer, wenn ich Leute eingeladen habe, Kässpätzle gegeben. es gab immer, wenn Wein ausgeschenkt wurde, den Wein da aus Bönnigheim, wo man die Familie meiner Mutter herkam. Ehrlich gesagt, es war nicht immer der beste Wein, aber der musste getrunken werden. Ne? Also so, um so ein bisschen zu sagen, Leute, wir haben das überwunden. Wir sind ja auch in Deutschland 1871 aus 360 Staaten, Kleinstaaten, Herzogtümern zusammengewachsen, haben Staatlichkeit erlebt, zerfallende Staatlichkeit, aber auch dann die Staatlichkeit, sind dann durch die Katastrophen der Weltkriege gegangen und haben heute ein Europa und auch da wieder meine Generation, ich bin Jahrgang 1953, die erste Generation der Deutschen, die ohne Krieg alt geworden sind. Mhm. Solche Botschaften dann natürlich in Situationen, wenn man da sehr lange immer in Verhandlungen zusammensitzt, immer inzwischen reingestreut, vielleicht haben Sie was bewirkt.
Herr Kuppler, wenn Sie sagen, es gab Kässpätzle und es gab Wein aus der Region, in der Sie groß geworden sind, war Ihnen das wichtig, irgendwie immer so ein bisschen was bei sich zu haben aus der Heimat?
Nur erstens, was für mich wichtig, weil ich das natürlich auch gerne esse.
Können Sie das eigentlich selber? Machen Sie selber Kässpätzle?
Ja, natürlich. Hm. Ja, die Schaber, die habe ich alle mitgebracht und das Spätzlebrett und die Rezepte meiner Mutter, das war immer im Gepäck. Wir sind ja immer so umgezogen in diesen Orten da, im Irak, in Afghanistan, man zieht ja da mit ein paar Kisten um und nicht mit seinem Haushalt, ja, und lebt in einem Zimmer oder in einem Container. Also man kann gar nicht viel unterbringen, aber das Spätzlebrett und der Schaber, die waren immer dabei. Ja.
Wie haben Sie das eigentlich all die Jahre angestellt? Also Ihre Frau Diplomatin, Sie Diplomat und Sie waren nur ein einziges Mal, wenn ich richtig informiert bin, in Kairo gemeinsam an einem Dienstort. Wie hat das eigentlich funktioniert all die Jahre? Also das ist ja nicht nur eine Fernbeziehung gewesen, sondern eine XXL-Fernbeziehung, oder?
Nee, kann man so nicht sagen. Wir sind ja zusammen ins Auswärtige Amt eingetreten. Wir waren so ein bisschen die Versuchskaninchen des Auswärtigen Amtes, wie man das mit Ehepaaren macht. Wir waren schon verheiratet und hatten schon ein Kind, als wir uns beworben haben in den 80er Jahren im Auswärtigen Amt. Das gab es vorher noch nie und man hat das mit uns, glaube ich, mal ausprobiert. Und wir haben drei Kinder auch, meine Frau drei Kinder bekommen. Wir haben also eine relativ große Familie und waren immer so lange zusammen an gleichen Posten im gleichen Land oder in Berlin oder Bonn, wie die Kinder noch kein Abitur hatten. Also die ganzen ersten 18, 20 Jahre waren wir eigentlich zusammen als Familie. Sie haben Jericho erwähnt, das war ich an der Vertretung in Palästina. Meine Frau hat in Israel gearbeitet. Wir haben aber zusammen in Israel damals gewohnt. Als wir dann in der Laufbahn höher gegangen sind, war natürlich auch das Problem, dass man Botschafter sein möchte. Und da war meine Frau zum Beispiel meine Stellvertreterin, auch wieder ein Experiment.
Ah, da waren Sie Ihr Chef.
Ich war Ihr Chef, genau.
Oh.
Das war eine ganz interessante Zeit. Wir würden es nicht mehr so machen, aber
interessant ist schön ausgedrückt, Herr Kobler. Hat es gekracht oder wie?
Nee, eigentlich nicht. Es war eigentlich ganz gut. Wir sind von der Mentalität so ein bisschen unterschiedlich. Und immer wenn die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen mit mir nicht weitergekommen sind, sind sie zu meiner Frau gegangen und haben gesagt, ja, manchmal kannst du deinen Mann nicht einfangen. Mhm. Das hätte man bei einem normalen, in Anführungszeichen, zweiten Mann, zweiter Frau natürlich nicht so machen können. Die Atmosphäre war da eigentlich ganz gut.
Joschka Fischer ist Ihr Chef gewesen als Außenminister. Sie haben sein Büro geleitet. War der eigentlich ein guter Chef? Haben Sie sich von dem irgendwie was abgucken können?
Also diese 5 Jahre bei Joschka Fischer, das waren eigentlich meine prägende Zeit und ich habe da am meisten gelernt. Wir sind ja politische Beamte, aber wir sind keine Politiker.
Das heißt, Sie haben auch kein Parteibuch, oder?
Doch, ich bin Grüner, ja, okay. Aus Überzeugung, aber das war ich schon vor Joschka Fischer. Mhm. Ja? Also das war jetzt kein Grund und Joschka Fischer hat es im Übrigen auch nie interessiert, ob ich grün bin oder nicht. Mhm. Also das war nie so sein Problem. Meine große Zeit war wirklich da, weil ich politisch sehr viel gelernt habe. Und diese Posten in Afghanistan, in Irak, in Libyen, im Kongo, die hätte ich nie ohne die Schule, ohne die auch harte Schule, durch die wir dann bei Joschka Fischer gegangen sind, das hätte ich nie so bewältigt. Es war ja damals die heiße Zeit des Kosovo-Krieges, 9/11, Afghanistan 2001 und der Irak-Krieg. Das war ja eine harte Zeit, eine arbeitsreiche Zeit. Wir waren im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ich erinnere mich noch, dass Joschka Fischer da den Vorsitz hatte. Das war während des Wahlkampfs 2002. Als der damalige Außenminister, amerikanische Außenminister Powell dieses Antragsröhrchen hochgehalten hat. Das war unsere Präsidentschaft im Sicherheitsrat. Also die Lernkurve war steil und ich bin also Joschka Fischer wirklich extrem dankbar, dass er mich dann auf diese Zeit praktisch so vorbereitet hat.
Sind Sie mal mit ihm joggen gewesen?
Nee, damals habe ich noch nicht gejoggt. Ich habe gesehen, dass er gejoggt hat. Das war ja da in der Anfangszeit.
Ist doch wahrscheinlich total schwierig, wenn man den Dienstplan des Chefs machen muss und dann steht da 1,5 Stunden Laufen drin.
1,5, 2. Es muss ja auch nachgeschwitzt. Es muss ja auch nachgeschwitzt werden. Ich bin damals noch nicht gejoggt. Ich habe mir überlegt, ob ich das machen soll. Aber dann fand ich, das ist vom Optischen her, fand ich das schief. Ne? Der Chef läuft und jetzt fängt dann der Büroleiter auch noch an zu laufen. Ich habe erst mit meinem 50. Lebensjahr, als ich bei Joschka Fischer ausgeschieden bin, habe ich dann angefangen zu laufen. Ja.
Das sagt Martin Kobler im Deutschlandfunk Kultur. Über 3 Jahrzehnte war er als deutscher Diplomat unterwegs. Jetzt ist er im Ruhestand. Dieses Verhandeln, dieses Beraten, dieses Taktieren, wie sehr vermissen Sie das jetzt schon?
Also ich muss sagen, ich vermisse nicht die Ausweglosigkeiten manchmal und die ausweglosen Situationen, in denen man war, wo man genau wusste, dass man nichts machen konnte und wirklich keinen Erfolg hatte. Was ich aber sehr vermisse, ist wirklich die Interaktion mit den Menschen. Ich habe immer versucht, die Menschen ernst zu nehmen, selbst wenn sie Milizenführer waren, ihre Interessen festzustellen und zu schauen, dass es hier zu einer Einigung dann kam. Das ist uns sehr oft gelungen. Ist uns noch öfter nicht gelungen, das muss ich gestehen.
Aber
es ist
Sie sprechen ganz häufig von uns, Herr Kobler. Ist das immer Teamwork? Also gehört da immer so eine ganze Mannschaft noch mit dazu?
Also vor allem bei den UNO-Posten ist es der Chef eigentlich, der eine ganz starke Autorität haben muss. Aber das geht natürlich nicht ohne Team. Zum Beispiel hatten wir ja im Kongo diese 20.000 Soldaten und 3.000 Soldaten war ja die sogenannte Interventionsbrigade, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen aktiven Kampfauftrag zur Rebellenbekämpfung hatte. Sie verhandeln auf der einen Seite politisch und wollen, dass die Rebellen ihre Waffen niederlegen, haben auf der anderen Seite aber auch militärische Macht, Kampfhubschrauber, Drohnen und alles, was dazugehört und Soldaten, die aktiv kämpfen und nehmen das natürlich als Bargaining Chip, als Verhandlungsmasse rein, sagen wir, Leute, wenn ihr die Waffen nicht niederlegt, dann können wir auch anders. Und das hat sehr viel Frieden in den Ostkongo damals gebracht. Und diese Art der Einflussnahme, das vermisse ich natürlich jetzt schon.
Na, Einflussnahme, Diplomatie, das Wort dazu heißt diplomatisch sein. Mussten Sie das eigentlich lernen oder ist Ihnen das irgendwie in die Wiege gelegt worden?
Ich musste das lernen, weil ich von meiner Grundstruktur eigentlich ein ungeduldiger Mensch bin. Also ich musste immer schauen, dass ich nicht zu sehr und zu schnell überreagiere, dass ich mehr zuhöre, als ich das in der Familie zum Beispiel tue. Ja? Also das ist schon, das muss man dann schon lernen. Ich hatte allerdings in Kulturkreisen, in denen ich mich nicht auskannte, vor allem in Afrika am Anfang, sehr oft psychologischen Rat dabei. Also wenn zum Beispiel ein Verhandlungspartner schreit und aufsteht und rausrennen möchte, dann will ich schon wissen von einem afrikanischen Psychotherapeuten, der mit im Verhandlungsteam war, von dem wollte ich dann hinterher schon wissen, war das jetzt ernst gemeint, hat er jetzt nur geblufft oder war der wirklich bereit, das Ganze dran zu geben. Ne? Da muss man schon immer lernen, je nachdem, wo man ist. Das ganz Wichtige ist, dass man Respekt vor jedem hat. Und dass man das auch authentisch irgendwie rüberbringt, das können Sie nicht lernen, das muss man haben. Diese Authentizität, das merken Verhandlungspartner ganz schnell. Nimmt er einen ernst oder nimmt er einen nicht ernst? Das heißt nicht, dass man jeden Mist, den diese Verhandlungspartner hier so von sich geben, manchmal akzeptiert. Im Gegenteil, man kann auch rote Linien ganz klar machen und die UNO hat rote Linien. Das ist das Wertesystem der Vereinten Nationen. Aber der Respekt vor dem Einzelnen, auch wenn er Meinungen vertritt, die sie selbst nicht vertreten, das ist, glaube ich, ja, das hatte ich schon vorher. Den Rest muss man dann lernen.
Das ist total schön, dass Sie trotz Ruhestand immer wieder auch dienstlich werden, dass Sie wirklich noch dafür brennen. Als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich eben nicht nur herausgefunden, Sie haben das schon gesagt, Jahrgang 53, in Stuttgart geboren, Rechtswissenschaften studiert, sondern auch asiatische Philologie und jetzt kommt's, indonesisches Staats- und Seerecht. Herr Kobler, das muss doch bocklangweilig sein.
Das indonesische Staats- und Seerecht eigentlich nicht.
Nee, was lernt man denn über das indonesische Seerecht?
Naja, also der Grund war, dass ich neben Jura ein zweites Standbein haben wollte. Und ich habe in einem schrägen Sommersemester angefangen, wollte eigentlich Chinesisch lernen in Bonn. Und
also was der Plan B?
Das war der Plan B mit Indonesisch. Ich bin dann aber... Ich habe ein Stipendium bekommen, ein Sprachstipendium nach Indonesien, gleich nach dem ersten Semester vom DAAD und fand das Land dermaßen faszinierend. Diese Inselwelt von über 13.000 Inseln, die Verschiedenheit, die das Land hat und wie es zu einer Staatlichkeit dann gefunden hat. Und dann bin ich dabei hängen geblieben und habe dann auch ein Übersetzerdiplom gemacht und dann später dann die juristischen Staatsexamina. Aber ich brauchte das so ein bisschen als Abwechslung und als zweites Standbein neben der etwas trockenen juristischen Materie.
Dieses Brennen für die Diplomatie, was bei Ihnen immer noch durchkommt, woher kommt das? Also ist es zu Hause bei Ihnen schon so gewesen, dass da irgendwo so eine Lunte gelegt wurde?
Nee, wir waren eigentlich recht wenig politisch. Wie gesagt, Jahrgang 53. Mein Vater war als junger Mann im Krieg und ich bin sozialisiert worden damals, wie viele meiner Generation, in der Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich. Ich war auch noch viel zu früh für die 68er, aber wir haben damals halt schon sehr gebrannt für diese 68er großen Brüder und Schwestern.
Hatten Sie 68er Vorbilder?
Nun, 68er Vorbilder hatte ich, ja. Rudi Dutschke war sicher einer der Vorbilder. Wir waren damals halt weitgehend links. Das hat sich dann später etwas modifiziert. Cohn-Bendit, an den kann ich mich auch noch erinnern, aus der Zeit. Ja, Joschka Fischer aus der Zeit auch noch, die Frankfurter Kommune. Dann die Berliner Kommune natürlich, ja, mit der Freizügigkeit, die das in diesen kleinstädtischen Mief so ein bisschen reingebracht hat. Das fand ich schon schick. So als 15-Jähriger, was wichtiger war die Auseinandersetzung mit der Elterngeneration. Deswegen war ich auch relativ früh schon politisch aktiv.
Wenn Sie heute von außen auf die weltweite Diplomatie gucken, im Vergleich zu Ihren Anfangsjahren, Anfang der 80er, wie hat sich das verändert? Also ich meine, als Sie angefangen haben, wurden wahrscheinlich minütlich Faxe geschickt. Heute nimmt man das Handy und setzt einen Tweet ab. Gibt es noch Unterschiede?
Es gibt zwei ganz große Unterschiede. Das eine ist, es ist alles sehr viel schneller geworden, schnelllebiger, nicht unbedingt besser, im Gegenteil, aber sehr viel schneller durch die Medien. Aber auch durch die Multilateralität, die es dann gab. Das gab es ja damals noch nicht. Da gab es ja keine OSZE und Europäische Union in dem Sinne mit dem ganzen Abstimmungsbedarf. Und das Zweite, das ist wirklich das, das hat auch eine ganze Generation von Diplomatinnen und Diplomaten hier beeinflusst, das ist die Public Diplomacy. Wir können heute uns nicht erlauben, uns nur noch mit Eliten in den Ländern zu beschäftigen, mit den Premierministern und den Ministern und den hohen Beamten. Wir müssen direkt an die Menschen ran. Ich habe lange vor Trump habe ich getweetet in Libyen, im Kongo, aber um politische Botschaften rüberzubringen, weil man sich ja nicht überall aus Sicherheitsgründen bewegen konnte. Es ist ganz wichtig, dass man bei den Menschen für Deutschland, für Europa, für den Frieden, für unsere Werte wirbt und nicht nur bei den Eliten der Länder.
Und dass man es hoffentlich intelligenter macht als Donald Trump an manchen Tagen, oder?
Nun, da enthalte ich mich, aber ich kann Ihnen sagen, wie ich auf meine 250.000 Follower da gekommen bin. Ich habe mir in der Tat ein Thema rausgesucht, was nicht richtig regierungskonform war bei den Pakistanis, nämlich die Umweltverschmutzung, Sklavenarbeit. Es gibt natürlich rote Linien, das war zum Beispiel, ich habe nie religiöse Kontexte getweetet oder Sicherheitsbehörden kritisiert, aber Umweltverschmutzung, das wurde nie gelöscht. Und das hat die Leute interessiert. Also ich bin mal ausgestiegen aus einem Auto und habe auf so einen Müllhaufen, weil ich sauer war, auf so einen Müllhaufen gezeigt und habe das noch im Auto getweetet. Das war innerhalb von 2 Stunden Breaking News. Und viele Pakistanis haben das nachgemacht und sind raus aus ihren Häusern, haben auf die Müllhaufen gezeigt und haben das getweetet. Das gab so ein bisschen dann ja, Schwierigkeiten dann hinterher, aber da hat sich nie so jemand richtig dagegen gewehrt.
Sie sind gerade in Addis Abeba in Äthiopien. Ihre Frau ist dort Botschafterin und die macht Ende des Monats jetzt auch Schluss. Was ist das für ein Gefühl? Sie zwei, dann beide auf dem Sofa, Füße hoch? Zeitung lesen, über das reden, was die anderen machen?
Nein, das sicher nicht. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wir haben eine relativ große Familie. Ich habe eine Tochter, die lebt im Sudan, arbeitet dort beim Goethe-Institut. Die zwei Jungs leben in Berlin. Ich bin letzte Woche zum dritten Mal Großvater geworden. Also das sind alles Dinge, die einen wirklich busy halten. Aber ich will natürlich auch irgendwie den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen nicht abreißen lassen. Und das wird schon kein Däumchen drehen werden die nächsten Jahre. Man wird sich natürlich, wenn beide nicht mehr berufstätig sind, da einigen müssen, wer dann was macht. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir sind schon ein ganzes Studenten- und Berufsleben zusammen. Also das wird schon klappen, da bin ich zuversichtlich. Ich freue mich drauf.
Wohin gehen denn die Kartons jetzt? Also wo wird das zu Hause sein?
Also das Zuhause wird geteilt werden. Es wird nach Berlin gehen. Da wird die Hauptsache des Umzugs hingehen. Aber wir haben auch noch ein Standbein in Frankreich und da wird die andere Hälfte des Umzugs dann hingehen.
Da gibt es auch ordentlichen Wein, Herr Kobler. Da müssen Sie nicht den Trollinger trinken.
Nichts gegen Trollinger. Ich mag Trollinger auch. Ich kann mir schon die Reaktion vorstellen. Trollinger ist wirklich ein sehr guter Wein. Aber französische Weine sind auch mindestens ebenso gut, sagen wir mal so.
Ja, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, hätte ich jetzt gern ein, vielleicht um diese Uhrzeit noch nicht Glas Wein, aber vielleicht später ein Glas Wein mit Ihnen getrunken. Ich freue mich sehr, dass das funktioniert hat mit unserer Verbindung zwischen Addis Abeba in Äthiopien und Berlin. Ich danke Ihnen sehr, Martin Kobler, ehemaliger deutscher Diplomat im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen alles Gute und an dieser Stelle, ich glaube, der wichtigste Wunsch, den man in diesen Tagen mitgibt, bleiben Sie bitte gesund.
Ja, ganz vielen Dank, Herr Schreier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.